Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 13. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Für manche unter uns ist das vergangene Jahr ein sehr schweres Jahr gewesen, verbunden mit vielen Nöten und Anfechtungen. Für andere ein wenig leichter, aber wie auch immer, das Ziel Gottes mit uns war, ihm Frucht zu bringen. Ob es ein gelungenes Jahr war oder nicht, das entscheidet sich nicht an der Frage, ob man bestimmte Ziele, die man sich am Anfang des Jahres gesetzt hat, erreicht hat, sondern ob man der Bestimmung Gottes entsprechend gelebt hat. Diese Bestimmung aber lautet: Ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das zeigt uns nicht nur unser Predigttext, sondern das wird auch an anderen Stellen in der Bibel deutlich. Wir denken an das bekannte Gleichnis vom Weinstock und den Reben oder aber auch an die Bestimmung Israels nach Jesaja Kapitel 5. Da geht es um den unfruchtbaren Weinberg. Das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum mahnt uns am Ende dieses Jahres noch einmal Einkehr zu halten und uns die Frage vorzulegen: Wie steht es mit uns? Habe ich in diesem Jahr Gott Frucht gebracht? Oder stehe ich vielleicht in der großen Gefahr, abgehauen zu werden? Diese Frage gilt dem Einzelnen, sie gilt aber auch der Gemeinde insgesamt. Es handelt sich hier um ein Gleichnis, das eigentlich sehr einfach zu verstehen ist. Es ist ein sehr ernstes Gleichnis, mit dem wir es hier zu tun haben. Das zeigt uns der Schluss, der gar nicht so positiv klingt, im Gegenteil: Wenn aber nicht, so hau ihn ab, diesen unfruchtbaren Feigenbaum. Jesus erzählt von einem Mann, der einen Weinberg besitzt, und in diesen Weinberg hatte er einen Feigenbaum pflanzen lassen, und zwar nicht zur Zierde, sondern um ihm Frucht zu bringen. Und als nun die Zeit gekommen war, in der dieser Feigenbaum hätte Frucht tragen müssen, da machte sich der Besitzer des Weingartens auf, um die Feigen zu besehen und sie ernten zu lassen. Und wie groß muss nun seine Überraschung und Enttäuschung gewesen sein, als er vor dem Feigenbaum stand und keine Feigen an ihm fand. So lesen wir hier in Vers 6. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Es war das dritte Mal, dass er so von diesem Feigenbaum enttäuscht wurde. Schon 3 Jahre zuvor hatte er vor diesem fruchtlosen Baum gestanden, dachte aber wohl, es könnte noch etwas aus ihm werden. Und so hatte er noch gewartet. Aber er hatte vergeblich gewartet. Auch in diesem Jahr war keine Frucht an ihm zu finden. Und so entschloss er sich, ihn abhauen zu lassen. Dieser Baum brachte ihm nicht nur keinen Gewinn, sondern er war sogar hinderlich. Er entzog dem Boden die Kraft, die anderen Pflanzen zugutekommen konnte. Vers 7, da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Was erwartet man von einem Obstbaum? Man erwartet von ihm, dass er Frucht bringt. Also nicht nur, dass Blätter daran zu finden sind, sondern dass er Frucht bringt. Und wenn das nun nicht geschieht, dann wird man sich die Frage vorlegen, soll er noch existieren, soll er bleiben oder soll man ihn nicht besser abhauen, sodass er anderen Pflanzen Raum machen kann. Es geht also um das Fruchtbringen. Das macht uns dieses Gleichnis sehr, sehr deutlich. Der Weinberg und auch der Feigenbaum sind in der Bibel Symbole für das Volk Israel. Israel hatte eine bevorzugte Stellung den Völkern gegenüber. Der Apostel Paulus stellt im Römerbrief die Frage: Welch einen Vorzug hat denn nun Israel den Nichtjuden gegenüber, den Nationen gegenüber? Und die eine Antwort, die er darauf gibt, ist: Sie haben keinen Vorzug. Und zwar in ihrem Verhältnis, in ihrem inneren Verhältnis zu Gott. Sie sind alle ohne Ausnahme Sünder, sowohl Juden als auch Nichtjuden, und mangeln des Ruhmes, also der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Also insofern haben die Juden, hat das Volk Israel keinen Vorzug vor den Nationen, vor den Nichtjuden. Aber dieselbe Frage, hat denn nun Israel einen Vorzug, wird auch von dem Apostel Paulus anders beantwortet. Nämlich mit den Worten: Jawohl, Israel hatte einen Vorzug. Israel hatte keinen Vorzug und doch Israel hatte auch einen Vorzug, nämlich diesem Volk war das Wort Gottes anvertraut worden. Das ist der große Vorzug, den Israel hatte vor den Nationen. Gott hatte sich in diesem Volk geoffenbart. Er hatte diesem Volk sein Gesetz gegeben. Er hatte diesem Volk kultische Vorschriften gegeben. Und all das sollte dazu dienen, es vorzubereiten auf den Empfang des Messias. Alles wies hin auf Christus, in dem das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt worden ist, in dem das eine große Opfer für die Sünden des Volkes gebracht worden ist. Also Israel hatte einen Vorzug. Von den Völkern, von den Nationen, sagt der Apostel Paulus später, wir lesen das in der Apostelgeschichte, Gott hat sie ihre eigenen Wege gehen lassen. Das Volk Israel war dazu auserwählt worden, dass Gott sich in diesem Volk offenbaren wollte und dass er es zum Segen setzen wollte für die anderen Völker. Es sollte Frucht bringen. Es sollte gesegnet sein und es sollte anderen zum Segen werden. Das war der große Vorzug. So wie der Feigenbaum, der für Israel hier ein Symbol ist, sicherlich an einen bevorzugten Platz im Weingarten, im Weinberg gepflanzt worden war. Es war also vom Weingärtner her alles geschehen, damit dieser Baum Frucht bringen konnte. Gott hat sein Volk Israel gepflanzt, damit es ihm Frucht bringen sollte und ihn dadurch erfreuen und verherrlichen sollte. Und über die Jahrhunderte hinweg hat Gott an diesem Volk gearbeitet, hat es gesegnet, hat es immer wieder zur Buße aufgerufen, hat ihm viele Propheten geschenkt, hat an ihm gearbeitet, um es fruchtbar zu machen, aber vergeblich. Vergeblich. Als der Messias zu ihnen gesandt wurde, verwarfen sie ihn. Hinweg mit diesem. Das ist also zunächst einmal die Bedeutung dieses Gleichnisses im engeren Sinne. Es bezieht sich auf die Geschichte des Volkes Israel. Wenn dieses Gleichnis auch in erster Linie Israel gilt, so ist es doch nicht falsch, es auch auf die sogenannten Nationen, auf die Völkerwelt anzuwenden, also auf die Nichtjuden. Das Evangelium ist den Nationen gebracht worden, besonders auch unserem deutschen Volk. Gott hat unser Volk ganz besonders gesegnet, weshalb manche sagen, Deutschland sei das Israel innerhalb der Völkerwelt, das Israel unter den Nationen. Und das ist ja eine Tatsache, wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, Gott hat diesem Volk die Reformation geschenkt, einen Martin Luther, durch den Gott die ganze Welt gesegnet hat. Die ganze Welt ist gesegnet worden durch die Reformation, dadurch, dass das Evangelium wieder auf den Leuchter gestellt worden ist. Und Gott hat Luther besonders als Werkzeug dazu gebraucht. Und dann hat unser Volk viele, viele Segnungen empfangen im Laufe der Kirchengeschichte durch Erweckungen. Viele, viele gesegnete Verkündiger haben das Wort Gottes in unserem Volk verkündigt. Und natürlich nicht nur in Deutschland ist das geschehen, sondern auch in den anderen Ländern. Besonders auch in England, in angelsächsischen Ländern. Gott hat also reich gesegnet innerhalb der Völkerwelt, aber, und das ist das Tragische, es hat nicht dazu geführt, dass die Völkerwelt insgesamt umgekehrt ist. Es wurden Einzelne, auch wenn es manchmal große Massen waren, ja, große Mengen von Menschen, doch letztlich immer nur Einzelne herausgerufen aus der Völkerwelt und hinein verpflanzt in die Gemeinde Jesu. Wurden errettet durch den Glauben an Christus. Insgesamt, im Großen und Ganzen, blieb die Völkerwelt letztlich Gott fern. Und das sehen wir ja gerade auch hier in Europa, wie das ausreift, was in der Vergangenheit immer schon der Fall gewesen ist, dass wir wohl einen christlichen Anstrich gehabt haben, aber niemals wirklich im engeren Sinne christlich gewesen sind. Natürlich hat die Gemeinde Jesu Einfluss ausgeübt auf die Gesellschaft, auf den Staat, auf das Staatswesen, aber der Staat an sich ist niemals im engeren Sinne christlich gewesen. Das zeigt sich jetzt mehr und mehr, das reift jetzt aus zum Antichristentum. Das sind ganz, ganz klare Linien, die uns von der Bibel her aufgezeigt werden. Also ein Blick in die Völkerwelt hinein zeigt in unseren Tagen mehr und mehr die unfruchtbaren Werke der Finsternis und keine Frucht für Gott. Haben wir es also zu tun mit Israel? Das Gleichnis hier im engeren Sinne, wir wenden es an auf die Völkerwelt. Auch da müssen wir sagen, die Völkerwelt hat im Großen und Ganzen versagt, hat Gott keine Frucht gebracht. Was sagen wir nun zur Gemeinde Jesu? Auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Darauf hat der Apostel Paulus hingewiesen, im 2. Timotheusbrief. Viele von denen, die sich Christen nennen, sind nicht echt, sind nicht wirklich und wahrhaft wiedergeboren. Sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft Gottes, die Kraft des Evangeliums, die Kraft der Gnade Jesu verleugnen sie. Wie steht es nun mit uns als Einzelnen? Wir ziehen also den Kreis enger, wir machen den Kreis enger. Wie steht es mit den Einzelnen und insgesamt mit der Gemeinde Jesu hier am Ort, in Wuppertal oder speziell hier bei uns, die wir ja ein Teil dieser Ortsgemeinde darstellen? Wie steht es da? Stellt sich uns in diesem Zusammenhang die Frage, was ist eigentlich Frucht, die Gott von uns erwartet, und ist es möglich zu beurteilen, ob wir Gott Frucht gebracht haben? Weil das ist ja eine wichtige Frage. Was ist eigentlich Frucht für Gott und haben wir diese Frucht gebracht? Nun, wenn von Frucht die Rede ist, dann denken wir in der Regel immer wieder an das, was Paulus schreibt im Galaterbrief, wo er die Frucht des Heiligen Geistes erwähnt, Liebe, Freude, Friede und all das, was eben das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben ausmacht. Da ist also von der Frucht des Heiligen Geistes die Rede. Weniger bekannt ist das, was Petrus sagt in seinem zweiten Brief, im ersten Kapitel, und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Kapitel 1, in den Versen 5 folgende. Also es geht dem Apostel Petrus hier in diesem zweiten Brief, den er geschrieben hat, zunächst darum, aufzuzeigen, was uns in Christus geschenkt ist. Er spricht von dem Glauben, gemeint ist der rechtfertigende Glaube. Es geht um die Gerechtigkeit, die Gott uns in Christus Jesus zurechnet durch den Glauben. Es geht um die Folge davon, dass wir Anteil haben an seiner göttlichen Kraft, an seiner göttlichen Natur durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, durch den Glauben. Und dann geht es darum, dass das auch in die Praxis in einem Heiligungsleben umgesetzt wird. Das ist immer wieder so in der Bibel, das finden wir. Da wird zunächst einmal darauf hingewiesen, was Gott uns in Christus Jesus ein für alle Mal geschenkt hat. Das ist die Grundlage. Darauf ziehen wir uns immer wieder zurück. Auch da, wo wir sehen, wie mangelhaft unser Heiligungsleben ist. Das ist das Fundament, das wir haben. Christus, unsere Gerechtigkeit. Und diese gilt und bleibt auch da, wo wir Mangelerscheinungen haben in unserem Heiligungsleben. Das ist ganz entscheidend wichtig. Die Glaubensgerechtigkeit steht im Zentrum unserer Verkündigung, nicht die Heiligung. Das ist eine Folge davon. Aber diese Heiligung geschieht eben nicht automatisch. Das lehrt die Bibel mit eindeutigen Worten, sondern die Gläubigen, die auf der Grundlage der Rechtfertigungsgnade stehen, werden dazu aufgefordert, werden dazu ermahnt, werden ermutigt, nun den Weg der Heiligung zu gehen. Und genau das tut Petrus hier in seinem zweiten Brief. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Wendet alle Mühe daran, tut Fleiß. Befleißigt euch. Das ist nicht Gesetz. Das ist Ermahnung auf der Grundlage des Evangeliums. Das finden wir besonders auch in den Briefen des Apostels Paulus. Das ist nicht Gesetz. Durch das Gesetz will der Mensch, der noch unter dem Gesetz steht, selig werden. Durch diese Ermahnungen und durch ein Leben in der Heiligung werden wir nicht selig. Es ist der Weg, auf dem Gott uns führt, hin zur ewigen Herrlichkeit. Selig werden wir durch die Rechtfertigungsgnade. Aber es geschieht nichts automatisch in der Gemeinde Jesu und in unserem Glaubensleben. Ich bin also gerecht durch den Herrn Jesus Christus und nun automatisch kommt nun all das an guten Werken, an Früchten des Heiligen Geistes. Das lehrt die Bibel nicht. Das nennt man Passivität. Sondern wir werden dazu ermutigt, aufgefordert, befleißigt euch, und zwar nicht in der eigenen Kraft, sondern jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Wozu? Zur Tugend, da geht es um ein tätiges Christenleben, das ist gemeint hier mit Tugend. Und in der Tugend Erkenntnis, das heißt Einsicht, es geht nicht um einen blinden Aktivismus, sondern es geht darum, dass wir erkennen, was dran ist, was zu tun ist, im praktischen Glaubensalltag. Darum geht es dem Apostel Petrus hier. Und in der Erkenntnismäßigkeit, also ein zuchtvolles Leben, und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit, das heißt also, dass euer ganzes alltägliches Leben immer wieder in Bezug auf Gott gesehen wird und verstanden wird. Gottseligkeit, Frömmigkeit. Jetzt geht's weiter. Und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Wird der Kreis also weitergezogen, ja? Erstmal die Liebe zu den Geschwistern, zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus die Liebe zu allen Menschen. Ich frage mich manchmal, wie das eigentlich ist. Man ist missionarisch aktiv, man möchte gerne, dass Menschen zum Glauben kommen, man tut dies und jenes dafür. Aber man ist nicht in der Lage, die eigenen Glaubensgeschwister zu lieben. Ja? Die werden hier aber zuerst erwähnt. Nicht erst Mission, sondern erst die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, zu den Brüdern und Schwestern im Glauben. Und dann die Liebe zu allen Menschen. Und zwar vor allen Dingen, um sie für Christus zu gewinnen. Und dazu gehört eben alles, was unser Glaubensleben dann in der Praxis ausmacht. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, dann wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Was heißt das? Dann wird die Beziehung, die ihr habt, die Erkenntnis des Sohnes Gottes, die Beziehung, die ihr habt zu ihm, die Gemeinschaft, die ihr habt mit ihm, nicht unfruchtbar sein. Sie wird sich praktisch auswirken in eurem Leben. Wenn das alles bei euch vorhanden ist, dann wird euer Leben fruchtbar sein. Und umgekehrt, wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Das heißt also, die grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass diese Dinge überhaupt bei uns vorhanden sein können, ist die Reinigung durch das Blut Jesus, die Vergebung unserer Sünden. Und wenn wir das nicht mehr zu schätzen wissen, dass wir Vergebung haben und dass wir begnadigt sind durch unseren Herrn Jesus Christus, dass wir mit Gott versöhnt sind, wenn nicht die Gemeinschaft mit ihm das Entscheidende ist in unserem Leben, wenn es uns nicht um ihn selbst zu tun ist, dann werden auch die anderen Dinge nicht folgen können. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wer dies nicht hat, der hat vergessen die Reinigung von seinen früheren Sünden. Der lebt, als hätte er nie Vergebung seiner Sünden empfangen. Der lebt weiter in der Sünde. Also das ist ein Auszug von dem, was wir als Frucht bezeichnen können. Darum geht es Petrus ja hier, dass wir Gott Frucht bringen. Ein ständiges Leben in der Reinigung und ein fleißiges Streben nach den Früchten des Heiligen Geistes führt zur geistlichen Fruchtbarkeit für Gott. Inwieweit der Heilige Geist in unserem Leben den Charakter unseres Herrn Jesus Christus, und das ist ja letztlich das, worum es hier geht, den Charakter unseres Herrn Jesus Christus zur Auswirkung bringen konnte, können wir selbst letztlich nicht beurteilen. Das schließt nicht aus, dieser Aussage, dass wir es letztlich nicht beurteilen können, ob wir wirklich fruchtbar waren für Gott im vergangenen Jahr. Das schließt nicht aus, dass wir feststellen können, erstens, dass wir hier und da versagt haben. Es ist ein positives Zeichen des Wachstums im Glauben, wenn wir mit der Zeit unsere Sündhaftigkeit klarer und deutlicher erkennen und das, was Gott in Christus getan hat, seine Gnade zu schätzen wissen. Es ist also nicht so, dass es in unseren Augen mit uns, wie wir von Natur aus sind, besser wird, sondern im Gegenteil, wir erkennen klarer und deutlicher im Licht Gottes, wer wir eigentlich sind von Hause aus, wie sündig wir sind, welche sündigen Neigungen wir in uns tragen. Diese Erkenntnis der Sündhaftigkeit wird klarer und deutlicher mit zunehmendem Glaubenswachstum. Also schauen wir zurück in das vergangene Jahr und stellen fest, wie viel Versagen da gewesen ist. Gott hat uns alles vergeben, ja? Gott hat alles gut gemacht, schon dort am Kreuz auf Golgatha. Alles, was im Jahr 2012 verkehrt gelaufen ist, wo wir ihn betrübt haben, und darum geht's ja, wo wir ihn betrübt haben, auch dadurch, dass wir andere betrübt haben, haben wir ihn betrübt. Das alles hat Gott gut gemacht durch sein kostbares Blut, das er für uns am Kreuz vergossen hat. Das ist das eine. Und das andere, was man sagen kann im Blick auf Fruchtbarkeit, ist, dass Gott doch auch die eine oder andere Veränderung gewirkt hat in unserem Leben. Und zwar im Blick auf unser inneres Leben, als auch im Blick auf das äußere Leben. Durchaus kann man das sagen, ohne dass man das auf sein eigenes Konto schreiben darf. Das ist Gnade Gottes, wenn es geschehen ist. Das ist Gnade Gottes, das ist das Wirken des Heiligen Geistes, aber zu sagen, dass keine Veränderungen geschehen wären im vergangenen Jahr, das hieße, dass man Gott nicht die Ehre gibt. Das dürfen wir nicht. wenn Veränderungen geschehen sind durch Gottes Gnade, und das geht immer durch den inneren Zerbruch hindurch, durch das innere Sterben hindurch, durch die Erkenntnis unserer Unzulänglichkeit und Ohnmacht, wenn der Heilige Geist wirklich etwas Neues hat schaffen können in unserem Leben, dann wollen wir Gott auch die Ehre geben und wollen ihm sagen und ihm danken dafür: Herr, ich danke dir, dass du da Dinge in meinem Leben verändert hast, in wunderbarer Weise, die ich nie und nimmer von mir her hätte ändern können. Das ist dein Werk, dafür gebe ich dir die Ehre. Ansonsten muss man das letzte Urteil über unsere Fruchtbarkeit, über unsere geistliche Fruchtbarkeit im vergangenen Jahr Gott selbst überlassen. Und es geht auch manchmal durch Zeiten scheinbarer Unfruchtbarkeit. Nicht immer ist das so sichtbar bei uns. Und das bringt uns manchmal an den Rand der Verzweiflung. Und das bringt uns manchmal dahin, an unserer Kindschaft, an unserer Gotteskindschaft zu zweifeln, wenn wir im Augenblick nichts oder nur wenig sehen an geistlicher Frucht in unserem Leben. Aber das sind auch Zeiten, in denen Gott an uns arbeitet und wirkt. Um dieses Gleichnis hier aufzugreifen, in denen Gott gräbt und auch düngt in unserem Leben. Entscheidend ist, dass wir uns immer wieder durch den Ernst und die Güte Gottes zur Buße leiten lassen und die enge Gemeinschaft mit unserem Herrn in seinem Wort und im Gebet suchen. Das ist ganz entscheidend wichtig. Dass er uns in seiner Liebe und Gnade vom Golgatha her über alles geht, das ist für das Fruchtbringen absolute Voraussetzung, sonst ist der Heilige Geist betrübt. Wenn Asaf sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, dann tut er das ja nicht als einer, der unter der Herrschaft des Gesetzes steht. Du musst nur mich haben. Kein Mensch kann sein Herz so verbiegen unter der Herrschaft des Gesetzes durch eigene Anstrengung, dass er Gott über alles liebt. Er wird immer das Geschaffene mehr lieben als den Schöpfer. Er wird immer irgendetwas, sich selbst und irgendetwas anderes mehr lieben als den Herrn. Und so haben wir alle in unserem Leben besonders das erste Gebot übertreten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist sicherlich so, aber unter der Gnade ist es möglich, das sagen zu können. Herr, du bist mein Ein und Alles. Durch deine Gnade kann ich sagen, dass ich dich über alles lieb habe, Herr. Ich bin ein großer Sünder. Ich lebe nicht von meiner Liebe zu dir, sondern von deiner Liebe zu mir. Aber ich habe dich über alles lieb. Es soll nichts geben in meinem Leben, was ich mehr liebe als dich. Warum sollte das ein Christ nicht sagen können, nicht bekennen können? Warum sollte er es dem himmlischen Vater nicht sagen können? Meine Liebe zu dir ist mangelhaft, sehr mangelhaft. Aber mein Herz schlägt für dich. Ich möchte dich, und zwar dich ganz allein. Geschieht das in einer ganzen Gemeinde, dass man die erste Liebe zum Herrn verliert, dann droht der Herr mit den Worten: haue ihn ab. Dann ist dieser Punkt gekommen, wo er sagen muss: haue ihn ab. Das heißt also, wenn eine Gemeinde insgesamt nicht den Herrn über alles liebt, wenn sie die Gemeinschaft mit ihm nicht über alles schätzt, dann steht sie in der großen Gefahr, dass der Herr den Leuchter von ihrer Stätte entfernen muss. Dass er den unfruchtbaren Feigenbaum abhauen muss. Das bedeutet nicht, dass die einzelnen Gläubigen in dieser Gemeinde verloren gingen, aber die Gemeinde insgesamt wird irgendwann nicht mehr existieren. Und das lehrt die Kirchengeschichte, das lehrt auch zunächst einmal die Heilige Schrift. Hier in Offenbarung Kapitel 2 haben wir ein Beispiel dafür, in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Das war ja eine vorbildliche Gemeinde. Wenn wir uns mit dieser Gemeinde vergleichen wollten, kämen wir alle zu kurz. Was war das für eine Gemeinde, die Gemeinde zu Ephesus? Wie sehr kann der Herr, der erhöhte Herr, sie loben, wenn er sagt: ich kenne deine Werke. Das heißt, bei dir sind Werke, gute Werke. und deine Mühe, ein stehender Begriff für Missionsarbeit, für anstrengende Missionsarbeit. Du bist missionarisch tätig und deine Geduld und weißt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, also die Gabe der Geisterunterscheidung war vorhanden und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen, Lasten getragen, um Jesu willen und bist nicht müde geworden. Da möchten wir doch sagen, ja, was hat der Herr dieser Gemeinde noch vorzuwerfen? Können wir uns überhaupt mit dieser Gemeinde jetzt einmal als Gemeinde vor Ort vergleichen? Ich würde sagen, da hinken wir doch weit hinterher. Und doch hat der Herr dieser Gemeinde etwas ganz Entscheidendes vorzuwerfen. Aber ich habe gegen dich. Was hat er gegen sie? Dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du gefallen bist, von welch einer Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Ein ernstes Wort, ihr Lieben. Diese Gemeinde hatte viel Lobenswertes, aber sie hatte die erste Liebe verlassen. Was heißt das, die erste Liebe? Die Beziehung zum Herrn war nicht mehr in Ordnung. Sie lebte nicht mehr in dieser innigen Gemeinschaft mit ihm, auf dem Boden der Rechtfertigungsgnade, dass es einem um ihn zu tun war. Man verlor sich in äußeren Werken, in äußeren Aktivitäten. Die Beziehung zum Herrn Jesus war nicht mehr in Ordnung. Und deshalb waren diese Werke nicht die ersten Werke. Die Werke aus Liebe zum Herrn. Und man lebte nicht mehr aus der Vergebung der Sünden, aus der Gnade Jesu heraus. Also die Liebesgemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus war nicht mehr vorhanden. Und der Herr sagt, dass er den Leuchter von ihrer Stätte stoßen wird. Und das bedeutet, analog zu dem Gleichnis, das wir hier vor uns haben, er wird diese Gemeinde abhauen. Und er hat sie abgehauen, ihr Lieben. Er hat viele Gemeinden abgehauen aus diesem kleinasiatischen Bereich. Sind nur wenige erhalten geblieben. Gott macht keinen Spaß an dieser Stelle. Wenn er das androht, dann ist er auch bereit, das in die Praxis umzusetzen. Und wir fuhren vorhin noch an einer Gemeinde vorbei, wo der Herr auch dabei ist, dieses Werk des Abhauens zu tun. Das ist eine schreckliche Sache. Das sind ganz ernste Dinge, mit denen wir uns hier heute Morgen beschäftigen. Ich sage noch einmal, das bedeutet nicht, dass die einzelnen Gläubigen in dieser Gemeinde verloren gingen, aber die Gemeinde insgesamt wird von Gott abgehauen. Ausgelöscht. Gemeinden existieren nicht mehr, die früher mal geblüht haben und auch Frucht gebracht haben für Gott. Droht der Herr einer so vorbildlichen Gemeinde, sie abzuhauen, falls sie nicht Buße tut, was hat er uns zu sagen? Wird er uns verschonen, ihr Lieben? Wird er uns verschonen? Vielleicht schauen wir auf andere Gemeinden herab, in denen kein Evangelium mehr verkündigt wird, sondern eine soziale Botschaft gebracht wird, eine bedürfnisorientierte Botschaft, wo nicht die Verherrlichung Gottes im Zentrum steht und das, was Gott in Christus getan hat, zu unserem ewigen Heil, sondern wo der Mensch mit seinen natürlichen Bedürfnissen, auch seelischen Bedürfnissen im Vordergrund steht. Wir schauen auf solche Gemeinden herab, auf Gemeinden, die sich geöffnet haben für den sogenannten Pseudo-Pfingstgeist, den schwarmgeistigen Bewegungen. Wir schauen herab auf solche, die sich geöffnet haben für die Ökumene, die den Schulterschluss suchen mit der römisch-katholischen Kirche oder vielleicht auch den Dialog suchen unter den Religionen. Wir schauen auf solche Gemeinden herab, auf solche, wo man allerhand auf die Beine stellt, um die Veranstaltungen für Kirchenferne attraktiver zu machen. Doch wie steht es mit uns selbst? Sind wir eine vom Heiligen Geist erfüllte Gemeinde, in der Christus in unserem Glaubensleben wirklich das Zentrum ist und er in allen Dingen den Vorrang hat? Sind wir eine solche Gemeinde? Bringen wir Frucht für Gott Wie steht es mit dem regelmäßigen Besuch der Gottesdienste, der Bibelstunden, der Gebetsstunden? Ziehen wir vielleicht andere Dinge vor? Leben wir im Alltag wirklich aus dem Wort Gottes heraus, aus dem Glauben heraus? Ist uns die Gemeinschaft mit unserem Herrn das Kostbarste, das Liebste, was wir haben? Ziehen wir die Beziehung zu Menschen, der Beziehung zu Gott vor? Wie ist das mit unserer Liebe zu Gott? Lieben wir unsere Kinder mehr als Gott? Lieben wir unsere Enkelkinder mehr als Gott? Ihr Lieben, die Folge wird sein, dass wir nicht nur die Gemeinschaft mit dem Herrn verlieren, sondern dass wir auch die Kinder und die Enkelkinder verlieren werden. Wer hier nicht die Prioritäten setzt und wer dem Herrn Jesus Christus und seinem Wort nicht den Vorrang gibt, wird alles andere verlieren. So war es im Volk Israel, so ist es in einzelnen Gemeinden gewesen im Laufe der Kirchengeschichte und es wird bei uns nicht anders sein. Gott wird bei uns keine Ausnahme machen. Bestimmt nicht. Es gilt bei ihm kein Ansehen der Person. Lieben wir irgendwelche Aktivitäten mehr als ihn? Den Sport, die Musik und dergleichen oder irgendwelche Sachen? Bevor Jesus das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum erzählte, kamen einige Leute zu ihm und berichteten ihm von dem Blutbad, das Herodes angerichtet hatte. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Wir erfahren ja nichts über den Hintergrund, aber da waren einige Leute dabei zu opfern und sie wurden niedergemetzelt, abgeschlachtet. Ihr Blut vermischte sich mit dem Blut der Opfertiere. Eine schreckliche Sache, eine grauenhafte Angelegenheit, die dem Herrn Jesus hier berichtet wurde. Und dahinter stand die Meinung, das müssen doch wohl besonders böse, schlimme Leute gewesen sein, dass ihnen so etwas passiert ist. Und Jesus durchschaut ihre selbstgerechte Gesinnung und antwortet ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug, sie schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Es geht hier unserem Herrn nicht um eine Erörterung der Frage, ob jedes Unglück auf Sünde zurückzuführen sei. Wir wissen, dass die Juden da ihre spezielle Meinung dazu hatten. Wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, sondern er will ihnen deutlich machen, ihr seid nicht besser als diese Leute, die ihr für schuldiger haltet als euch. Wenn ihr nicht Buße tut, dann wird das Gericht Gottes über euch kommen, wie es auch über diese Leute kam. Und es kam, 70 nach Christus. Gott schenkte dem Volk Israel noch eine Zeit ungefähr von 40 Jahren, wo es sich besinnen konnte. Eine Chance zur Umkehr, Buße zu tun. Aber sie nutzten sie nicht. Und dann kam dieses schreckliche, grausige Gericht 70 nach Christus durch die Römer und sie wurden zerstreut unter alle Völker. Haue ihn ab. Das hat sich erfüllt an ihnen. Ob der Herr uns das nicht auch sagen muss, wenn ihr nicht Buße tut, dann wird euch dasselbe Schicksal ereilen, wie es die Gemeinden in Kleinasien und so manche Gemeinden im Laufe der Kirchengeschichte ereilt hat. Gott wird euch abhauen. Was hat Gott nicht alles im vergangenen Jahr getan, um uns geistlich fruchtbar zu machen? Er hat uns sein Wort gegeben. Haben wir es genutzt? Er hat uns schwere Wege geführt. Haben wir sein Reden mit uns verstanden? Haben wir es wirklich verstanden, was Gott uns zu sagen hatte? Er hat uns viel Gutes getan, uns mit himmlischen und auch mit irdischen Segnungen beschenkt, hat uns Gottes Güte zur Buße geleitet, hat sie uns wirklich gedemütigt, dankbar gemacht und gedemütigt. Nun, Gott sei Dank endet unser Gleichnis nicht mit den Worten des Weinbergbesitzers, Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine, so hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Das sind nicht die letzten Worte hier, sondern der Weingärtner setzt sich für den Feigenbaum ein. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und um ihn dünge. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Er bittet noch um eine letzte Chance für den Feigenbaum, eine letzte. Und er will alles tun, damit er doch noch Frucht bringt. Und dieser Weingärtner ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus, der für seine Gemeinden eintritt als der hohe Priester, ja, der dort am Kreuz für uns eingetreten ist. Und es ist einer unendlichen Geduld und Barmherzigkeit zu verdanken, dass wir noch nicht abgehauen worden sind. Das ist seine Geduld und seine Gnade. Er erbittet von seinem himmlischen Vater eine Frist von 1 Jahr, diese Zahl ist symbolisch gemeint, so wie auch diese 3 Jahre symbolisch gemeint sind. In dieser Zeit will er noch graben, das ist für mich ein Bild für das Gesetz. Paulus spricht davon, dass das Gesetz richtig angewandt werden muss, auch für den Gläubigen kann es noch richtig angewandt werden. Es ist immer ein Spiegel für uns, dass wir unsere Sündhaftigkeit erkennen. Hier wird mit dem eisernen Pflug des Gesetzes noch einmal umgebrochen, das harte Herz des Menschen. Auch unsere Herzen können manchmal verhärtet sein. Und das Düngen steht für das Evangelium. Das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus wird verkündigt. Also er will nochmal alles tun. Gott will auch in dieser Gemeinde nochmal alles tun, damit wir nicht abgehauen werden müssen, damit wir ihm Frucht bringen. Das Wort Gottes soll verkündigt werden durch seine Gnade auch im neuen Jahr. Es wird angeboten zu kommen zu den Gottesdiensten, zu den Bibelstunden, zu den Gebetsstunden. Das alles ist noch da. Es ist noch möglich. Die Chance ist noch gegeben. Er will in der Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, durch sein Wort und seinen Geist und mancherlei Erziehungswege an den Herzen der Einzelnen arbeiten. Er will uns zur Buße und zur Erneuerung leiten, damit wir wieder entscheidend die Freude haben an unserem Herrn und Erlöser. Sind wir bereit, am Ende dieses Jahres im Blick auf das neue Jahr um das himmlische Geschenk der Buße zu beten? Sind wir dazu bereit, ihn zu bitten, Herr, schenk uns Buße, schenk mir ganz neu Buße, Sinnesänderung. Schenk unserer Gemeinde diesen Geist der Buße. Wenn ja, dann muss uns nicht bange sein um unsere Gemeinde, dann wird sie Gott Frucht bringen, ganz gewiss. Wenn nein, so wird es auch für uns heißen, so hau ihn ab. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Gott möge uns in seiner Gnade davor bewahren. Amen.